Hallo und herzlich willkommen bei Unlimited,
dem Podcast über die Psychologie im Sport
mit Chiara Behrens de Luna
und Luisa Husmann.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unlimited. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein, oder wir freuen uns sehr, wieder hier zu sein. Wir grüßen euch mit einer Late-Night-Session. Es ist tatsächlich kurz vor 21 Uhr. So spät haben wir auch noch nie eine Folge aufgenommen. Und heute haben wir einen ganz, ganz spannenden Gast mitgebracht, und zwar den Markus Miller. Das haben wir auch schon groß angekündigt bei Instagram. Heute soll es nämlich um das Thema Torhüter sein gehen, weil wir einfach feststellen, dass der Torwart eine ganz besondere Rolle in einer Mannschaft spielt und auch ganz eigene Herausforderungen und Themen hat, die ihn beschäftigen oder sie beschäftigen. Und deswegen dachten wir, wäre da Markus Miller natürlich der perfekte Gast. Und an der Stelle begrüße ich dich, Markus, und natürlich auch dich, Luisa. Hi.
Hallo, ihr beiden.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du uns beehrst mit deiner Präsenz. Du bist im Trainingslager, deswegen auch die späte Uhrzeit. Also vielen, vielen Dank schon mal an der Stelle, dass du dir Zeit für uns nimmst.
Immer gerne, immer gerne. Trainingslager ist natürlich immer ein bisschen was los, aber abends ist dann doch ruhiger, wo man sich auch dann Zeit für sowas gerne nimmt.
Sehr schön. Ja, ich würde vielleicht einfach mal damit anfangen zu erzählen, warum wir uns entschieden haben, dich quasi in unseren Podcast einzuladen. Wir haben einfach zusammen mal eine Brainstorming-Session gehabt und mal so ein paar Namen aufgeschrieben und reden sowieso auch viel übers Torhüter-Sein oder Torhüter. Und dann haben wir uns gedacht, darüber müssen wir unbedingt eine Folge machen. Und du bist selber Ex-Profi, das heißt, du hast selber auch schon in vielen Zweit- und Erstligaspielen im Tor gestanden als Spieler. Das heißt, du weißt aus eigener Haut, wie sich das anfühlt, im Tor auf höchstem Niveau auch zu sein. Und nach deiner Karriere bist du jetzt Torwarttrainer. Daher kennen wir uns auch, weil wir leider nur ein Jahr lang zusammen beim VfL Wolfsburg gearbeitet haben. Und dann bist du weitergezogen zum KSC und bist da jetzt Torwarttrainer bei den Profis. Das heißt, du kennst ja wirklich auch die ganzen Perspektiven. Und noch dazu bist du ja auch Mentaltrainer, richtig?
Genau, genau. Hab noch ein Fernstudium gemacht bei IST zum Sportmentaltrainer. Das als kleine Ergänzung am Übergang zwischen Profikarriere und Torwarttrainerkarriere. Und von daher ist es doch einiges, was ich schon erleben durfte.
Ja, also deswegen ein super spannender Gast mit ganz vielen Perspektiven, die du da halt eben auch einnehmen kannst. Und wir können auf jeden Fall auch schon mal vorwegnehmen, nicht nur wir haben uns Fragen überlegt, sondern auch unsere Zuhörer haben sich ein paar Fragen überlegt, weil wir das ja auch schon vorher so ein bisschen promoted hatten. Mhm. Das heißt, da wird auch noch ein bisschen was auf dich zukommen.
Bin ich schon jetzt gespannt.
Ich freue mich auf jeden Fall auch, dich heute ein bisschen besser kennenzulernen. Wir haben bei uns im Podcast immer davon gesprochen, dass jeder Mensch mehr ist als seine Tätigkeit. Jetzt hattest du ja gerade, Chiara, ihn so ein bisschen in der Arbeit vorgestellt, aber Markus, wie würdest du dich denn selber als Person beschreiben?
Boah, ist gar nicht so einfach jetzt aus dem Stehgreif. Also ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall authentisch bin. Ich bin einfach, wie ich bin, und verstelle mich eigentlich ungern. Auch wenn es jetzt so zum Fußballbusiness oftmals nicht so gepasst hat, weil es doch auch ein bisschen Schauspielerei mit dabei ist. Aber bin auch ein absoluter Familienmensch. Mein Ruhepol ist einfach die Familie zu Hause mit meiner Frau und meinen drei Kindern. Und da genieße ich dann auch mal die Zeit abseits vom Fußballplatz.
Und wir haben ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir geben gerne oder vergeben gerne Hashtags zu den Personen, die wir gerne einladen. Heute wollen wir es mal ein bisschen umdrehen und wollen dich fragen, welches Hashtag du dir selber als Mensch geben würdest. Gar nicht so einfach, ich weiß. Du kannst auch sagen, du möchtest es später beantworten, wenn du ein bisschen darüber nachdenken möchtest.
Ja, ich denk, das wäre so eine Steilvorlage zu sagen, vielleicht kommt es im Laufe des Gesprächs, welcher Hashtag denn da gut passen würde.
Das können wir auch so machen.
Genau.
Das ist geil.
Spontan würde mir Hashtag Killermiller einfallen.
Das habe ich jetzt auch schon mitbekommen.
Es lag mir auch auf der Zunge. Ich wusste jetzt nur noch nicht, wiefern mein Spitzname schon publik ist.
Ja, den habe ich sogar schon mitbekommen.
Ah, okay, okay. Ja, spricht sich doch deutschlandweit langsam rum.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt, wo wir auch ein bisschen gehört haben, wie du ja auch über den Torwart hinaus bist, man sagt ja immer, Torhüter und Psychologen, die nehmen sich jetzt gar nicht so viel.
Habe ich jetzt noch nicht so oft gehört, aber vielleicht ja.
Ich kriege das immer ständig um die Ohren geschlagen.
Okay.
Also ich habe zumindest schon das Gefühl, dass Torhüter für das ganze Thema Psychologie irgendwie offener sind als Feldspieler. Weil egal in welche Mannschaft ich reinkomme, irgendwie Torhüter öffnen sich dem irgendwie schon ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl.
Kann ich mir auch gut vorstellen, zumal ja der Torhüter an sich ja ist eine exponierte Position. Ist ja manchmal auch so ein bisschen Einzelkämpfer, auch wenn es jetzt ein Teamsport ist. Man hat allein schon von der Außendarstellung her immer ein anderes Trikot an. Man darf als Einzigster die Hände nehmen und hat ja doch ein ganz anderes Anforderungsprofil wie jetzt ein Feldspieler. Wobei das natürlich jetzt nicht mehr oder weniger sein muss, es ist einfach anders. Und ja, man sagt ja auch den Torhütern nach, sie sind ja sowieso ein bisschen spezieller. Vielleicht passt es dann auch da besser in das Bild rein.
Diese Einzelstellung, von der du jetzt gerade sprichst, also was macht es mit einem, wenn man permanent so in so einer Einzelstellung ist, obwohl man eigentlich Teil auch einer Mannschaft ist?
Ich würde sagen, es hat Vor- und Nachteile. Zum einen hat man ja, als in seiner Einzelstellung, die man hat, von hinten den besten Blick über das ganze Spielfeld. Man ist viel im Beobachten. Dann ist natürlich auch das Thema, was für ein Spielverlauf ist gerade. Hat man viele Aktionen, wodurch man besser ins Spiel kommt, oder hat man eher weniger zu tun und muss dann im Prinzip permanent sich dazu zwingen, auf der Höhe zu sein. Ja, von daher ist es dann ja, einfach anders wie ein Feldspieler. Man hat andere Mechanismen, wie man ins Spiel kommt. Man hat ein anderes Warmmachen. Man hat einen eigenen Trainer, was ich jetzt auch am eigenen Leib von der anderen Seite erleben darf. Und von daher ist es einfach eine spezielle Person in einem ganzen Team.
Wie schafft man es dann, sich ins Team auch trotzdem zu integrieren, obwohl man permanent diese Einzelstellung hat? Das war übrigens eine Frage von einem unserer Zuhörer.
Ah, okay. Ja, indem man am allerbesten natürlich keine Tore kassiert. Also ist ja klar, sagt man, das Verteidigen geht auch beim Stürmer schon los, aber ja, der Einzige in der Mannschaft, der eher selten ein Tor schießt, ist eben der Torhüter. Von daher ist es eben sein Hauptaugenmerk eben, die Bälle zu halten und zu Null zu spielen. Es gibt ja auch so die Sprüche wie, ja, ein guter Torhüter, es ist schon mal ein Punkt, wenn man dann unentschieden spielt. Und von daher ist es ja auch so ein Geben und Nehmen. Fußball hat sich ja auch etwas weiterentwickelt. Der Torhüter ist jetzt schon eigentlich der erste Initiator eines Konters oder des Spielaufbaus oder des Einleiten eines Tores. Es ist viel mehr fußballerisch gefordert von den Torhütern heutzutage. Und von daher sind sie schon im Abwehrverbund schon öfter mit im Spiel eingebunden, wie es jetzt zum Beispiel früher war, wo man dann eher abgewartet hat, bis man mal irgendeine Parade zeigen konnte. Wenn ich jetzt zurückdenke zu meiner Zeit, ich durfte als Jugendlicher noch Rückpässe in die Hand nehmen. Das hat sich dann alles ja, anders entwickelt. Jetzt ist ja eigentlich fast 90%, was gefordert wird von einem Torhüter im Spiel, fußballerisch. Also alles mit Ball am Fuß. Und von da ist da schon, was die Spielsysteme und die Spielweise angeht, schon näher an der Mannschaft dran. Aber ich glaube einfach, dass jeder im Team so auf seiner Position eine spezielle Aufgabe erfüllt. Und von da ist man auch gar nicht so weit weg vom Team. Also man steht zu 11 auf dem Platz, man schließt ein Spiel. Hoffentlich auch immer zu 11 ab auf dem Platz. Man hat dann die Auswechselspieler noch. Man hat auch einen Ersatztorwart, der auch extrem wichtig ist für ein Team. Und von daher ist man auch in der täglichen Arbeit, der ist sowieso immer nah am Team dran. Man ist jetzt nicht so weit weg, wie das vielleicht einen Eindruck machen könnte.
Und wie ist das von der Persönlichkeit her? Also du hast jetzt so ein bisschen bis jetzt auf so dieses Spielerische eingegangen, wie sich das verändert hat, aber haben sich auch Torhüter als von der Persönlichkeit her verändert oder müssen die heute anders sein als damals?
Glaube ich jetzt nicht wirklich. Also es ist immer noch so, dass natürlich immer der Gedanke so ein bisschen mitspielt, wenn ich einen Fehler mache, ist es meistens ein Tor. Wenn der Innenverteidiger einen Fehler macht, kann immer noch der Torwart eingreifen, und wenn der Stürmer einen Fehler macht, Dann hat er mal ein Lebenstor geschossen und kann eventuell später noch ein Tor machen. Also das ist so der Hauptgedanke, der vermutlich so im Kopf ein bisschen mit rumgeistert. Von daher ist es wichtig, sich immer zu fokussieren und bei sich zu sein und ja, im Prinzip das abzurufen, was man Woche für Woche trainiert.
Du hast ja auch schon gesagt, so dieses, man muss permanent fokussiert sein und über ein ganzes Spiel, klar, heutzutage spielt ihr jetzt, seid ihr mehr in das Fußballspiel an sich auch integriert, aber trotzdem kann es ja auch mal passieren, dass über einen längeren Zeitraum auch du den Ball dann vielleicht auch mal gar nicht siehst und dann musst du auf einmal irgendwie da sein. Also wie schafft man das oder was hast du auch damals gemacht? Wie hast du das geschafft, dich dann auch permanent zu fokussieren und auch ja, diese Konzentration auch hochzuhalten.
Da habe ich mir ja, witzigerweise in einem Buch von Olli Kahn mal ein bisschen was abgeguckt. Der hatte so einen Trick, dass er versucht hat, immer den Ball zu verfolgen. Dass er im Prinzip nicht zu sehr abschweift, um da einigermaßen auf dem Level zu bleiben. Klar funktioniert das, oder habe ich nicht permanent hinbekommen, aber es hat mir ein bisschen geholfen. Aber es gibt natürlich Situationen, wie zum Beispiel ein gegnerischer Eckball, wo man durchaus mal einfach ein bisschen runterfahren kann. Also man ist nicht immer voll auf 100%, sondern der Ball ist weg, die eigene Mannschaft ist im Ballbesitz, oder es gibt einen Freistoß für die eigene Mannschaft. Da sind so die Momente, wo man einfach mal kurz so durchatmen kann und sobald natürlich der Gegner den Ball hat, sich das Spiel aufs eigene Tor entwickelt, wird man natürlich immer fokussierter. Das ist ja, ein Prozess, den entwickelt man über die Jahre hinweg und die das eben sehr gut beherrschen, sind dann eben, wenn die Aktion ja, gerade entsteht, in der man gebraucht ist, dass man dann eben auf 100% ist.
Du hast auch schon jetzt mehrfach gesagt, so, und das ist auch das, was wir tagtäglich auch in unserer Arbeit sehen. Für einen Torhüter, wenn er im Spiel einen Fehler macht, dann bedeutet es ja automatisch ein Gegentor. Und das ist ja was völlig anderes als, keine Ahnung, für einen Stürmer, wenn er einen Fehlpass spielt, dann spielt er halt einen Fehlpass. Also ein Fehler hat ja selten auch eine Konsequenz. Und das sehen wir eben auch stark in unserer Arbeit auch mit Spielern oder Spielerinnen, dass gerade das halt auch einen enormen Druck natürlich auch aufbaut. Zumal, und das habe ich, glaube ich, aus der Olli Kahn Doku, der hat auch mal gesagt, dass das Spiel ist so konzipiert, dass wenn du ein Gegentor kassierst, deine Mannschaft dir automatisch den Rücken zukehrt und zur Mittellinie läuft. Und du bist quasi da hinten dann im Tor alleine und hast gerade vielleicht sogar, wenn es doof läuft, sogar noch einen Tor verschuldet. So. Also was macht das mit dem Kopf? Was macht das mit der Psyche?
Ja, es ist kein schönes Gefühl. Man sieht ja dann auch in die Gesichter die Enttäuschung, wenn ein Tor passiert, ob das jetzt die Schuld von einem war oder nicht. Man hinterfragt sich dann natürlich schon, ja, wie das jetzt, ja, was das mit der Mannschaft auch macht. Weil man hat ja jeder das seine Verantwortung auf dem Spielfeld und das Team verlässt sich auf seinen Torhüter. Und wenn dann mal ein Fehler passiert, der zu einem Tor führt, was ja eigentlich eine Seltenheit sein sollte, aber doch immer wieder mal vorkommt, ist es schon ein Moment, auf den man eigentlich verzichten kann. Trotzdem glaube ich, dass man auch Mechanismen trainieren kann oder auch schon im Vorfeld sich Sicherheitsvorkehrungen mental schaffen kann, wodurch man da relativ schnell wieder in den Fokus kommt, weil letztendlich ist das Spiel ja auch der 90 Minuten. Wo man aufeinander trifft und je nachdem, wann der Fehler auch ist, ist ja auch immer noch das Team da, um das eventuell ausbügeln zu können.
Du zeigst ja jetzt gerade so ein bisschen auch, dass man in solchen Situationen ja irgendwo ein bisschen Zeit braucht, wenn du jetzt beispielsweise mit deinen Torhütern arbeitest oder jetzt nicht in dem Moment, sondern was du für Erfahrung vielleicht auch gemacht hast, was gibst du ihnen dann auch in solchen Momenten an die Hand? Also wenn die jetzt selber für sich noch keine Strategie entwickelt haben und dann vielleicht auch wirklich längere Zeit brauchen, um wieder in den Spielprozess reinzufinden, weil sie sich einfach permanent mit dem, beispielsweise mit dem Gegentor auseinandersetzen.
Es ist relativ unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, was für Tore habe ich gerade, wie viel Erfahrung haben sie, wie alt sind sie, was für Typen sind sie. Da kann es sein, wenn einer einen Fehler gemacht hat und das relativ gut eigentlich wegsteckt. Klar, Komplett wegstecken macht es keiner, sonst wäre man, glaube ich, auch im falschen Sport. Das beschäftigt einen natürlich, aber jemand, der vielleicht nervenstärker ist, mit dem rede ich gar nicht viel drüber, sondern versuche ihn einfach über das Training, über viele Wiederholungen, wieder Sicherheit am Ball zu geben. Andere Torhüter brauchen vielleicht ein bisschen mehr Gespräch, ein bisschen mehr, ja, so Rückhalt, den er ihnen gibt, um da wieder so Kraft tanken zu können. Und was ich eigentlich gemerkt habe, ist, dass die Arbeit eigentlich, bevor ein Fehler passiert, eher die wichtigere ist. Heißt, so viel Beispiel, ein junger Torhüter ist gerade in der Blüte seines Lebens sozusagen, performt richtig stark, den dann doch auch immer wieder dran zu erinnern, dass es durchaus sein kann, dass auch mal irgendwann ein Fehler passiert. Das jetzt nicht suggerieren, dass man ihm einredet, ja, du wirst bald einen Fehler machen, sondern ihn einfach darauf vorbereiten, dass bei allem Tollen, was er gerade abliefert, er durchaus eben wissen muss, dass es das auch mal nicht so sein kann, um dann eben besser damit umgehen zu können, wenn es denn mal eintritt. Weil es gibt nichts Blöderes, wenn man das Gefühl hat, man ist unschlagbar. Es kann nichts passieren und plötzlich passiert doch was und man merkt, auf einmal, es bricht alles wie ein Kartenhaus zusammen. Das ist, denke ich, ein Gefühl, auf das man durchaus verzichten kann.
Sprichst du da aus Erfahrung oder?
Ja, gut, ich habe ja schon einiges erlebt und von daher, das ist sicherlich auch eine Erfahrung, die ich so eine Art und Weise auch erleben durfte oder musste. Das sage ich jetzt nicht dürfen, sondern musste, weil ich auch gern darauf verzichtet hätte. Aber das sind so Dinge, das ist wiederum was gewesen, wo ich im Nachgang immer merke, ist gut, sowas mal erlebt zu haben. Nicht in dem Moment selbst, sondern für später, weil man die Erfahrung dann auch an Jüngere oder selbst auch schon ein bisschen erfahrene Tore weitergeben kann.
Und wie würdest du sagen, sind dann die Reaktionen in dem Moment? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Torhüterin und habe halt einen totalen Lauf gerade und dann versuchst du mich darauf vorzubereiten, dass es halt auch nicht funktionieren kann. So, wie reagieren die da
Ja,
drauf?
das ist jetzt nicht so, dass man sich hinstellt und sagt, ey,
Ja, das.
du bist super, aber du machst einen Fehler. Ich glaube, da wird einen jeder irgendwie komisch angucken. Nee,
Definitiv.
man hat ja schon mit den Torhütern, mit denen man jetzt zusammenarbeitet, schon über Monate hinweg ja, schon eine Art Beziehung aufgebaut. Man kennt sich gegenseitig, man schätzt sich gegenseitig, was mir auch sehr wichtig ist in der Arbeit mit den Jungs. Die Torhüter sind ja sowieso so eine kleine Familie. Wir trainieren ja separat. Wir haben immer unsere kleine Ecke irgendwo, wo uns der Cheftrainer eben hinschickt, wo wir den Garten oder den Rasen umgraben dürfen. Und von daher weiß man schon, wie man das dann sagt. Wie das in dem Moment dann aussieht, das ist oft situativ oder spontan, aber ja, einfach der Situation angemessen.
Was ist denn in deinen Augen das Schönste am Torhüter sein, oder vielleicht auch der schönste Moment von dir als Torhüter, wo man auch so richtig dann spürt, okay, das sowas erlebt halt auch einfach nur ein Torhüter. Das kann niemand anders so richtig erleben.
Ja, im Prinzip ein Spiel allein zu gewinnen. Also klar, man schießt kein Tor, aber wenn man seinen Job macht und das richtig gut und man kann das zeigen, was man gelernt hat und man hat dann im Prinzip mehrere Großchancen vereitelt und die Mannschaft ist vielleicht durch ein sehr intensives Spiel schon richtig kaputt und man hat in der Nachspielzeit nochmal zwei, drei wichtige Aktionen und der Schiri pfeift ab und man hat durch ein glückliches Tor 1:0 gewonnen, wo natürlich der Torschütze eine wichtige Rolle hat, aber als Torhüter, der gut performt hat, ja, ein 1:5 oder sowas ja, vereitelt hat. Das sind schon Momente, die man, glaube ich, nur als Torhüter erleben kann.
Das ist wirklich ganz spannend. Du hast gerade gesagt, Zitat, wenn man das Spiel alleine gewinnt. Das ist irgendwie, ja, eine interessante Aussage, weil natürlich seid ihr trotzdem irgendwo noch eine Mannschaft.
Klar, aber es darf halt keiner die Hände benutzen. Es wird auch auf keinen geschossen, außer dem
Ja.
Torhüter, beziehungsweise auf dessen Tor. Und klar hat man natürlich seine Mitspieler, die auch versuchen, dass keiner aufs Tor schießt oder dass bei Standards der Ball rausgeköpft wird. Aber die letzte Instanz ist eben der Torhüter und der kann sich eben mit allen möglichen reinwerfen. auch als einziges eben, wie gesagt, mit den Händen bei den ganzen Handspieldebatten, die es ja momentan im Fußball gibt. Und es ist natürlich auch ja, eine Position, wo man sich dann auch wirklich wortwörtlich mutig reinwerfen kann und teilweise auch muss. Also ich habe ja in meiner Karriere auch genug Verletzungen gehabt, aber es macht auch Stolz, wenn man sich durch Einsatz auch ein bisschen Respekt beim Gegner verschafft. Und von daher ist es auch was, was man natürlich gern mitnimmt.
Du hast jetzt auch schon mehrmals erwähnt, ne? Klar, Torhüter, ihr dürft eure Hände benutzen und sonst niemand. Wie ist das denn, wenn du außerhalb vom 16er bist? Fühlt sich das dann irgendwie anders an oder hat man das einfach abgespeichert oder fühlt man sich dann so in dem Moment irgendwie so ein bisschen amputiert oder so? Kann
Nee, ganz und gar nicht. Man weiß, wo die Zone ist, wo man die Hände nehmen kann. Man weiß, wo man die Hände nicht mehr nehmen darf. Und wie gesagt, im Aufbauspiel ist man teilweise im 16er, aber auch außerhalb vom 16er oftmals am Fuß gefordert. Und es gibt ja auch zum Beispiel bei Kontern Pässe in die Tiefe, wo man auch hoch mitspielt und dann grätscht man halt einmal 20, 25 Meter vom Tor den Ball vom Fuß. Das ist dann eben auch ein Automatismus, der dazugehört, dass man weiß, was wann wo gefordert wird. Und von da ist es auch nichts Außergewöhnliches.
Also Olli Kahn hat da mal in einem Interview von einem Käfig gesprochen, dass man innerhalb des 16ers eingesperrt ist und außerhalb davon eben die Hände nicht mehr benutzen. Also das heißt, man muss eigentlich so gefühlt da drin bleiben. Und es hat auch so, also man fühlt sich halt nicht so hundertprozentig frei. Also so ganz kriege ich es auch nicht mehr zusammen, aber das klang für mich halt schon auch sehr bedrückend teilweise.
Gut, ich glaube, da hat jeder seine Mechanismen. Der Olli war sicherlich auch ein Mann der Extreme. Kann ich jetzt für mich nicht sprechen, dass ich mich eingesperrt gefühlt habe. Zumal es auch wahrscheinlich jetzt im heutigen modernen Fußball sowieso ein bisschen offener gestaltet wird, was die Positionierung auf dem Tor da angeht. Ist jetzt wahrscheinlich so sein Stil gewesen, um sich so ein bisschen zu fokussieren, um die Katze rauszulassen. Ich kann mich auch erinnern, dass er mal gesagt hat, zu seiner Anfangszeit, wo er noch beim KSC auch gespielt hat, dass er da gern in Zoo in Karlsruhe gegangen ist und die Löwen angeguckt hat, wie die sich bewegt haben. Ist ja auch eine interessante Metapher. Also von daher ist es, glaube ja, so ein Mechanismus, den er für sich da wahrscheinlich irgendwie gefunden hat.
Wie bist du denn, also du hast jetzt schon ein bisschen beschrieben, was für Besonderheiten es eigentlich gibt im Tor und wie du auch teilweise natürlich mit Torhütern arbeitest, aber wie bist du eigentlich ins Tor gekommen?
Auch schon relativ früh. Also ich habe mal, mein Papa hat mal so hobbymäßig Fußball gespielt und hatte in seiner Sporttasche, wo ich noch ein kleiner Knips war, ein Pärchen Handschuhe liegen. Und damals war witzigerweise natürlich auch der DFB noch sehr erfolgreich und ist nicht so früh ausgeschieden bei großen Turnieren. Und es war so eine Zeit, wo dann auch alle irgendwie heiß waren, Torwart zu werden. Und dann gab es eben in der F-Jugend schon bei mir eine Knappheit an Torhüter, alle wollten ins Tor und mein F-Jugendtrainer hat damals gesagt, Markus, komm, geh du ins Tor, ihr anderen, ihr habt alle Angst vorm Ball. Und wahrscheinlich hat er jetzt auch nicht so falsch gelegen, bin dann seit der F-Jugend eigentlich im Tor geblieben, wollte zwischendurch immer mal wieder außen mitspielen, weil ich auch mal ein Tor schießen wollte, aber ich habe es dann wahrscheinlich schon in der Jugend nicht so schlecht gemacht, dass ich dann einfach ja, das durchgezogen habe bis zum Ende, mehr oder weniger.
Und warum bist du dann auch im Tor geblieben?
Ja, der Jugendtrainer wollte mich nie rausnehmen und irgendwann kam dann auch, ja, wenn ich es jetzt mit dem heutigen Nachwuchsfußball vergleiche, da gibt es sicherlich noch Variablen, wo man sagt, okay, da wechseln wir nochmal eine Position oder der ist ein Bewegungstalent, der kommt ins Tor. Ich bin damals eher auf dem Land groß geworden, da war ich einfach der beste Dorftorhüter sozusagen. Bin dann auch zum nächstgrößeren Verein gekommen, bilderbuchmäßig über Regionalauswahlen, dann über Landesauswahlen, dann zum ersten Bundesligaverein in der Jugend gewechselt, bin mit 15 ausgezogen in Internat für VfB Stuttgart damals. Und dann war eigentlich schon fix klar, also die Position, die passt zu mir. Ich mache das gut und will mich dann natürlich auch so weit es geht entwickeln. Und mein Traum damals war, Nationaltorwart zu werden. Habe sogar vier Länderspiele im Nachwuchs gemacht. Aber ja, ein bisschen naiv, eigentlich alles darauf ausgelegt, Bundesliga-Torwart zu werden. Und Gott sei Dank hat es geklappt.
Wahrscheinlich auch genau, weil du diesen Traum hattest oder auch diese Vision.
Ja, also es war sicherlich so ein bisschen jugendlich naiv, weil es gibt einen Bruchteil von jungen Talenten, die den Sprung nach oben schaffen, weil da eben auch viele Faktoren eine Rolle spielen. Mit Sicherheit ist die Gesundheit da der wichtigste Faktor. Dann gibt es natürlich auch ja, schlechter Umgang außen, vielleicht schlechte Ernährung, falsche Berater, falsche Freunde, unwissende Eltern ist ja gerade im Nachwuchs auch so ein Thema. Ob die jetzt ihren Kindern was Gutes tun, wenn sie beim Abendessen irgendwelche Floskeln raushauen und die Jungs dann völlig verwirren, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Also von daher war ich da, glaube ich, schon relativ klar in dem, was ich machen will. Habe nebenher auch meinen Schulabschluss und meine Ausbildung abgeschlossen, um dann wirklich eigentlich nur für den Fußball noch zu leben. Und das habe ich eigentlich, seit ich klein bin, habe ich eigentlich mein Leben eigentlich komplett nach dem Fußball ausgerichtet, was sicherlich als Teenager nicht ganz so einfach war, wenn die Kumpels irgendwie in die Disco gegangen sind und du wusstest, am nächsten Morgen um 10 hast du ein Spiel am Sonntagmorgen. Da musstest du sicherlich auf einiges verzichten, aber im Nachgang muss ich sagen, war alles zu hundertprozentig richtig.
Du hattest ja eben gesagt, Torwart sein passt zu dir. Warum passt das zu dir?
Ja, ich glaube, auf den Punkt gebracht. Ich bin, glaube ich, auch so ein bisschen bekloppt genug. Also positiv bekloppt. Nee, ich bin schon so ein bisschen positiv verrückt. Weiß nicht, wie ich sagen. Positiv bekloppt, aber das ist auch das, was, glaube ich, ein Torhüter sein muss, wenn du dir von 1 Meter einen Ball an den Kopf schießen lässt oder dich irgendwelche Flanken reinhaust, wo du Ellbogen abkriegst und. Oder ja, aus 14 Meter dir die Bretter um die Ohren hauen. Da musst du schon ein bisschen spezieller sein und das glaube ich, das habe ich voll und ganz mitgebracht und habe es dann auch genossen.
Also man kann es genießen, dass aus ein paar Metern Bälle auf einen raufgekloppt werden.
Ist ein Bruchteil von dem Ganzen, aber im Großen und Ganzen einfach das Torhüter-Dasein. Das ist halt, im Training hast du halt dann 20 Kumpels mehr oder weniger, die unbedingt ein Tor schießen wollen. Und du stehst da und willst es halt vereiteln. Das ist halt schon so ein bisschen so alle gegen einen und euch ärgere ich jetzt mal. Egal wie, ich hau mich rein. Und für mich waren es immer so Highlights, so Torschusswettbewerbe, wenn man die gewinnen konnte. Und das Gleiche dann eben im Transfer eben aufs Spiel. Die anderen wollen ein Tor machen und du willst sie ärgern und willst halt keins reinlassen.
Wie würdest du denn selber sagen, ist die mentale Belastung für einen Torhüter im Wettkampf, jetzt im Spiel, höher als für einen Feldspieler?
Pauschal würde ich sagen, ja, sie ist höher. Aber dann würde ich aber wieder ein bisschen runterbrechen. Es kommt ja immer auf den Typ drauf an. Es gibt ja, also jeder Mensch ist ja einzigartig und man kann ja nicht in die Köpfe gucken. Es kann durchaus sein, dass vielleicht der ein oder andere Feldspieler einen größeren Druck verspürt. Obwohl man vielleicht jetzt von außen gesehen denken könnte, ja komm, der spielt zu mir aus linke Außenbahn. Wieso will der Druck haben? Im schlimmsten Fall spielt er einen Ball über die Außenlinie, gibt es einen Einwurf. So offensichtlich gesehen ist natürlich die Möglichkeit, was falsch zu machen, was größere Auswirkungen hat für einen Torhüter, natürlich am größten. Weil, ja, pauschal gesagt kannst du sagen, der Stürmer schießt 6-mal vorbei, den 7. macht er rein, du gewinnst 1-0, bist der Held. Ja gut, wenn du als Torhüter einmal vorbeigreifst, ist er halt meistens drin und das ist da wahrscheinlich schon das Besondere, was eben die Position dann eben auch noch mit ausmacht.
Du hast ja selber auch persönlich eine Geschichte damit, auch mit diesem, mit dem Druck oder mit den mentalen Herausforderungen. Du hast im Jahr 2011 öffentlich bekannt, dass du mental erschöpft bist. Hatte das mit dem Torhütersein zu tun?
Ich glaube, da hat vieles eine Rolle gespielt, aber wenn man das jetzt speziell das den Fußball ja, bezieht, ist es einfach so, dass man immer an dem gemessen wird, was man leistet. Und ich habe ja, glaube ich, jetzt nicht so viel falsch gemacht bis zu dem Zeitpunkt hin. Sicherlich haben die positiven Dinge überwogen wie die negativen, aber die negativen waren eben auch da. Aber man will dann natürlich performen und dann gibt es halt Verletzungen, gibt es Rückschläge und das nagt dann, wenn man nicht aufpasst, doch immer wieder an einem. Und wenn man dann eben alles richtig machen möchte und im Hintergrund nagt was an einem, dass ein das nicht zulässt, dass man alles richtig macht, dass man nicht mehr so performen kann, wie man es gewohnt ist, ja, dann ist natürlich jeder Ball, der reingeht, den man eigentlich denkt, dass man halten kann, der zieht einen dann natürlich noch ein bisschen mehr runter. Und irgendwann hast du halt dann, bist mit dem Kopf bei jedem Ball davor gewesen, der reinging, dass du gar keinen Kopf mehr dafür hast, für den Ball, der jetzt da ist. Also bist nicht mehr im Hier und Jetzt, im Fokus, sondern du bist einfach, ja, verklebt sozusagen im Kopf. Das ist dann ein Gefühl, wo dann eben der Fußball keinen Spaß mehr macht.
Das kann ich verstehen. Also, das kann ich mir vorstellen. Und das war sicherlich damals dann auch kein einfacher Schritt, oder?
Nö, es gab ja kaum Erfahrungswerte bis dahin. Und sicherlich hat der Umstand, dass das eben davor die Tragödie mit Robert Enke war, dass eben auch im gleichen Verein war, mir das Ganze sicherlich ein bisschen erleichtert. Aber man hat natürlich schon überlegt, wie geht man das an? Was ist der nächste Schritt? Wie kann man das handhaben? Was trägt man nach außen? Was kann man überhaupt machen? Und im Nachgang, ohne jetzt ins Detail zu gehen, kann ich alles in allem sagen, hätte ich es glaube nicht, oder hätte man das allgemein, hätten alle Beteiligten es nicht besser lösen können.
Würdest du es denn wieder so machen, also mit der Situation dann so umzugehen, auch offen damit umzugehen?
Ja, also wenn ich jetzt in dem stecken würde wie damals, würde ich es genauso wieder machen. Es ist aber immer schwierig zu sagen, ja, wenn einer was hat, muss er das genauso machen, weil das irgendwie beim Thema. Jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder ist individuell, jeder hat andere Herausforderungen, jeder hat andere Probleme. Dahinzu kommt natürlich das Umfeld noch. Ich glaube, dass jetzt, ohne das jetzt irgendwie negativ äußern zu wollen, dass es sicherlich Regionen im Fußball Deutschland gibt, die da nicht so offen damit umgehen, wie im Vergleich dazu andere Regionen, wo vielleicht schon Geschichten davor oder Erfahrungen davor hatten. Da muss man, glaube ich, schon alles immer sehr, sehr individuell abwägen.
Natürlich schaut man individuell. Das machen wir ja in unserer tagtäglichen Arbeit auch. Wir können jetzt nicht sagen, das eine hilft immer und so musst du den Weg gehen. Und wie würdest du denn sagen, prägt dich diese Erfahrung heute als Trainer?
Ja, da sind wir wieder beim Punkt, wie vorher schon mal erwähnt, wenn ich was in meinem, ja, inzwischen paar Jährchen alten Leben gelernt habe, ist es egal, was man erleidet, was passiert. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man merkt, es war doch gut, das erlebt zu haben. Und gerade die Erfahrung hilft mir doch auch jetzt in meiner Arbeit als Trainer im Umgang mit meinen Torhütern, weil ich dann eben auch mich sehr gut in manche Situationen reinversetzen kann, mich auch mal mit denen austauschen kann und über Dinge reden kann, über die man eben unter vier Augen normalerweise nur redet. Und es ist halt, finde ich, einfacher, wenn man mit jemandem redet, der zum einen im Fußball schon vieles erlebt hat oder in den Dingen Erfahrung sammeln konnte, in denen man jetzt trainiert wird und neben dem Platz eben dann auch das Gleiche. Also von daher mache ich das immer gern, so ein bisschen ein kleiner Erfahrungsaustausch und das tut, glaube ich, auch meinen Toren ganz gut dabei.
Wir haben ja jetzt wirklich schon ganz, ganz viele Facetten vom Torwartsein kennengelernt in den letzten Minuten. Wir machen das immer ganz gerne, dass wir unsere Lieblingsfrage stellen und das ist die sogenannte Planetenfrage. Wir haben auch schon den Hans-Dieter Hermann dazu gezwungen und wir haben es auch schon mit Trainern gemacht. Und jetzt wollen wir es natürlich auch gerne zum Torhütersein machen. Das heißt, wenn du den Torwart als Planet beschreiben müsstest. Wie sieht dieser Planet aus von der Landschaft her und was leben da für Menschen?
Das ist natürlich jetzt nicht einfach.
Ja, wenn wir jetzt halt positiv bekloppt sind, sind es lauter lustige kleine Männchen, die Berge hoch und runter rennen. Nee, es ist eine tolle Landschaft, mit die facettenreich ist, die alles zu bieten hat, die Ruhepole gibt, die Spaß und Action vermitteln, in der ja, nee, einfach nicht langweilig wird. So ein bisschen wie ein Abenteuerspielplatz für Männer, sage ich mal. Wo man eben so seine Beklopptheit ausleben kann, aber auch seine Rückzugsorte hat.
Das klingt ja nach einem echt ganz netten Planeten eigentlich.
Ja, mal gucken, mal die NASA fragen, ob sie vielleicht den suchen könnte. Könnte aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern.
Da, also dann ist es ja doch ein sehr, sehr positiver Planet, kann man sagen.
Ja, also teurer sein ist durchweg positiv und dann muss auch der Planet auch positiv sein. Denn es ist einfach für mich persönlich die geilste Position, die man im Fußball haben kann.
Wir haben noch eine Frage von einem Zuhörer. Und zwar geht es darum, das kam von einem Trainer auch, und der wollte mal deine persönliche Meinung dazu wissen. Und zwar wollte
Ich
er
habe noch
wissen,
Vertrag.
was hast du gesagt?
Ich
Er
habe
hat
noch
noch Vertrag.
Vertrag.
Ach so. Ich wollte jetzt hier eigentlich nicht eine Abwehraktion starten, sondern eigentlich wollte ich wissen, wie du dazu stehst, einen Torwart nicht zum Kapitän zu machen, da er ja schon irgendwo seine eigene Rolle hat. Wie stehst du dazu?
Das kann ich jetzt nicht ganz so unterschreiben. Also ich habe es auch schon ein paar Mal so ein bisschen miterlebt, war auch mal Mannschaftsrat, hatte dann aufgrund Verletzung auch mal die Binde. Ich persönlich muss eigentlich sagen, Kapitän ist jetzt was, wo ich sage, muss ich jetzt eigentlich gar nicht sein. Ich war damals relativ, war stolz drauf, mal die Binde zu haben, aber es ist ja jetzt nicht nur, dass man ja als Erster aufs Spielfeld läuft, sondern ist auch so ein Nebenplatz, einer, der eher so ein bisschen extrovertierter ist. So, ich bin da eher so ein bisschen ruhiger, ein bisschen introvertiert, außer es ist natürlich die bekloppte Rolle eines Torhüters. Da bin ich schon ein bisschen anders gewesen. Aber ich finde, dass durchaus ein Torhüter Kapitän sein kann. Also wenn ich jetzt da speziell denke, mit unserem Gersi, der bei uns ja absolut eine Führungsrolle in der Mannschaft hat, da hätte ich jetzt auch keine Bauchschmerzen, wenn er die Kapitänsbinde hat. Früher hat mal gesagt, ja, der ist zu weit weg von den Stürmern, der kann nicht Einfluss auf die Spieler während des Spiels nehmen. Aber es geht ja nicht nur um die 90 Minuten im Spiel, sondern auch die Handhabe, was läuft in der Kabine ab, wie führt man junge Spieler an die Startelf ran, was ist, wenn es Meinungsverschiedenheiten im Team gibt. Da gibt es eben viele, viele unterschiedliche Faktoren und ich sehe da jetzt kein Problem, aber ja. Dass eben der Torhüter, Kapitän ist, ist dann auch immer noch eine Seltenheit.
Ich glaube, der Torhüter, der muss ja so oder so schon immer sehr, sehr viel Verantwortung übernehmen. Und dann ist es ja vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn es gleich zwei Menschen oder Personen auf dem Platz gibt, die diese Verantwortung auch tragen, weil ein Torhüter ja immer auch von hinten irgendwie kommuniziert und coacht, wie wir das ja auch schon von dir gehört haben.
Ja, das finde ich ein Statement, das würde ich jetzt glatt so unterschreiben. Ja, für manche ist die Binde eine Beflügelung und für manche ist es halt eine Last dann vielleicht und letztendlich braucht man auch nicht unbedingt eine Spielführerbinde, um Führungsspieler zu sein und von daher hast du eigentlich schön gesagt, dass der Torhüter eine besondere Rolle im Team erfüllt und eine große Verantwortung auch hat und deswegen auch eigentlich die Binde nicht unbedingt braucht.
Dann haben wir das ja sehr umfassend auch schon umrissen, was diese Position alles so ja an Herausforderungen auch hat. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr deutlich geworden, dass es ein wunderschöner Job und auch Planet ist, wie wir das jetzt gerade gehört haben. Aber dass es natürlich durchaus einfach psychische Herausforderungen mit sich bringt, die man so vielleicht auch einfach auch nicht so auf dem Schirm hat, ne? Wenn man draußen im Fernseher sitzt und so ein Spiel schaut und sagt, ey, was, und dann macht irgendjemand halt einen Fehler, dann versteht man wahrscheinlich auch gar nicht, was dann in so einem Menschen auch vor sich geht und was da auch alles eben auch dahinter steckt.
Genau, also klar, jeder ist immer noch Mensch, aber hinzu kommt eben auch, dass es halt auch Leistungssport ist und man dann doch auch wiederum funktionieren sollte. Also es ist schon nicht ganz so einfach, aber dafür trainieren wir ja auch tagtäglich, um ja, Fehler zu vermeiden. Aber die sind einfach, gehören dazu, es ist menschlich und sag mal so, Fehler zu minimieren, ist vielleicht besser ausgedrückt.
Ja, Fehler vermeiden, da versuchen
Funktioniert nicht
wir
so gut.
eigentlich in der Psychologie von wegzukommen.
Genau, genau,
Also
genau.
sonst hast du ja Angst vor Fehlern und dann provozierst du sie automatisch wieder.
Genau, sozusagen selbsterfüllende Prophezeiung dann.
Richtig. Also sollte man eher eine gesunde Fehlerkultur entwickeln und ein Verständnis dafür entwickeln, dass Fehler auch irgendwie dazugehören. Und je mehr man, sage ich mal, akzeptiert, dass sie existieren, desto weniger passieren sie eigentlich dann auch.
Genau, das ja, versuche ich auch so zu vermitteln.
Gibt es denn noch irgendwas Wichtiges, wo du sagst, das würdest du vielleicht jetzt den Zuhörern, wenn sie jetzt auch Torhüter oder Torhüterin sind, nochmal konkret mitgeben möchtest? Irgendwas, was du sagst, wenn sie jetzt die Folge gehört haben, wo du sagst, das ist für dich nochmal der Kern?
Ja, da stoße ich immer irgendwie auf, das haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, auf Olli Kahn, der einen Satz geprägt hat, weiß nicht, ob man es als Satz nennen kann, aber den ich oft auch benutze, manchmal vielleicht auch ein bisschen ironisch, aber er hat schon viel Wahrheitsgehalt drin. Es ist eigentlich immer weiter. Also es geht immer weiter. Auch wenn mal Fehler passieren oder wenn es mal nicht so läuft, oder auch selbst wenn man Verletzungen hat, wenn man Rückschläge hat, ja, immer weitermachen. Da, wo es runter geht, geht es auch irgendwann mal wieder hoch. Und von daher, ja, in dem Sinne, immer gesund bleiben und der Rest kommt dann eigentlich von alleine.
Gibt es denn etwas, was du dir konkret jetzt, wir machen ja auch den Podcast natürlich auch für Sportpsychologen, auch um unser Thema so ein bisschen aufzuklären, was auch der Anteil der Psychologie auch am Torhüter sein hat. Gibt es etwas, was du dir konkret von uns oder von uns Sportpsychologen vielleicht auch wünscht?
Also nicht direkt von den Sportpsychologen, sondern eher für die Sportpsychologen. Ich merke ja, dass es immer noch ein bisschen schwierig ist, dass mit der Akzeptanz eines Sportpsychologen überall. Also es gibt ja sicherlich Vereine, wo schon von der Denkweise viel weiter sind. Aber ich mir wünschen, dass eben die Arbeit der Sportpsychologen sicherlich auch dann in dem Bereich mehr geschätzt wird und mehr Wertigkeit erfährt. Und ja, dann eben auch alle Fußballer und auch Torhüter ja, so eine Arbeit genießen dürfen.
Ja, das ist auch das, warum wir irgendwo mit dem Podcast machen, einfach um den Menschen noch näher zu bringen. Wir können das natürlich immer gut sagen, dass wir Fans von der Sportpsychologie sind, aber es ist einfach total schön, dass du das jetzt nochmal gesagt hast und gesagt hast, dass du die Arbeit schätzt oder dir wünschst, dass sie mehr öffentlich wird oder mehr Menschen das vielleicht auch anerkennen.
Definitiv. Also wir haben jetzt auch das Glück, dass unser Sportpsychologe aus dem NLZ uns jetzt seit Beginn der Vorbereitung begleitet. Der Alex Brink hat auch gerade, sein Name hat gerade uns auch einen kleinen Vortrag gehalten, hat es super durchstrukturiert und es ist immer schön, aber ich glaube, das ist auch das Credo der Sportpsychologen und da ist ja der Hans-Dieter Hermann auch großer Vorreiter, wenn man dann die Arbeit als Sportpsychologe ausübt, dann eher nur als Schatten zu sehen ist, wenn überhaupt. Also, dass es so die seriöse Arbeit im Hintergrund ist. Und man weiß, es ist jemand da, man sieht ihn aber nicht wirklich. Und man weiß aber, auch wenn man ihn nicht sieht, ist die Arbeit extrem wichtig, die er ausübt. Und das ist eigentlich das Schöne an dem Phantomdasein dann auch.
Also sind wir Schatten, Luisa. Schön. Ich habe eine neue Eigenschaft von mir jetzt gelernt. Ja.
Ja, genau.
Phantom und Schatten. Nein, du
Was?
hast vollkommen recht. Also das hatten wir auch in der Folge mit Hans-Dieter Hermann, ne? Dass es einfach ganz entscheidend ist, auch im Hintergrund zu arbeiten und sich nicht in den Vordergrund zu spielen und dass man dann auch gute Arbeit leistet. Von daher hast du da vollkommen recht. Das ist nur ein lustiges Wort. Die Aussage kannte ich so jetzt auch noch nicht. Ich auch nicht.
Ja, man lernt nie aus, ne?
Das stimmt. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass ich dich auf diese Art und Weise, auch wenn wir uns natürlich jetzt noch nicht richtig live sehen konnten an dem Punkt, kennenlernen konnten.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, die Welt ist kleiner, die Fußballwelt ist noch viel kleiner. Also von daher, vielleicht läuft man sich ja irgendwann mal über den Weg. Im Fußball ist es ja keine Seltenheit.
Das stimmt.
Dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du dir so spät noch die Zeit genommen hast für uns.
Gerne, gerne. Hat Spaß gemacht. Drücke euch natürlich auch weiterhin die Daumen für die nächsten Folgen, dass ihr auch weiterhin viele tolle Gäste habt. Und von daher sind wir jetzt am Ende.
Wir müssen ja noch mal am Anfang kommen. Bist du mit deinem Hashtag zufrieden oder möchtest du
Ja.
jetzt noch was ändern?
Nee, nee, nee. Hashtag Killermail ist super. Super. Genau.
Bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass du uns solche Einblicke in auch das Torhütersein gegeben hast. Natürlich haben wir auch unsere Erfahrungen in unserer tagtäglichen Arbeit mit Torhütern und bekommen natürlich auch ganz, ganz viel mit. Aber es ist natürlich total wertvoll, aus deiner Perspektive, aus deiner Erfahrung als Torhüter selber oder auch als Torwarttrainer nochmal ganz andere Einblicke zu bekommen. Wir können natürlich nur unsere Beobachtungen schildern oder was uns Menschen sagen, aber es ist halt einfach schön, wenn du, wie du das halt einfach erzählt hast und näher gebracht hast.
Gerne, gerne. Also ist auch immer schön, sich über das Thema auszutauschen. Also von daher immer gerne.
Dann wünschen wir dir jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Abend.
Mach's gut, schönen Abend noch und mach's auch gut, Luisa. Und macht's gut, ihr da draußen.
Tschüss.